Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Thema, ein Good Impact Podcast. Mein Name ist Bianca und heute sprechen wir im zweiten Teil unserer Podcast-Serie zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen mit Thomas Straubhaar, einem Professor für Volkswirtschaftslehre. Und er hat eine eher liberal-ökonomische Perspektive auf das ganze Thema. Mehr zum Thema findet ihr natürlich im Heft. Wir packen euch den Link in die Shownotes. Das bedingungslose Grundeinkommen ist in aller Munde und es ist kontrovers. Unser heutiger Gast ist ein, kann man schon sagen, Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg und hat unter anderem ein Buch geschrieben mit dem Titel Grundeinkommen jetzt, nur so ist die Marktwirtschaft zu retten. 2021 bei NZZ Libro Schwabe Verlagsgruppe erschienen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Thomas Straubhaar.
Ja, guten Tag allerseits.
Sehr schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.
Ich freue mich, das Thema bekannt machen zu können.
Ja, es ist ja auch ein sehr interessantes Thema, wenn eben, wie schon angedeutet, sehr kontrovers. Ich habe Sie jetzt angekündigt als ein Befürworter. Sie haben ja auch in unserer letzten Ausgabe dazu einen Text geschrieben. Und Sie sagen da, dass ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts 2021 für Sozialleistungen ausgegeben wurde. 1,161 Milliarden Euro. Eine unvorstellbare Summe für Laien, würde ich jetzt mal sagen. Und Sie sehen im bedingungslosen Grundeinkommen eine Möglichkeit, dieses Geld besser auszugeben. Sie sehen im bedingungslosen Grundeinkommen sogar eine Retterfunktion für die Marktwirtschaft. Sie sagen, das aktuelle Sozialsystem wird nicht dazu beitragen, dass alle Menschen sozial mithalten können. Können Sie uns erklären, warum nicht? Was denn das Problem ist aus Ihrer Sicht am aktuellen Sozialstaat in Deutschland?
Das Problem ist darin zu sehen, dass dieser Sozialstaat unter völlig anderen Voraussetzungen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist, damals noch in einer Industriegesellschaft, damals noch in einer Gesellschaft, die ganz klar geprägt war durch das klassische Familienmodell. Der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause, die haben zwei Kinder, die sozusagen von der Frau als Hausfrau großgezogen werden. Die bleiben ein Leben lang zusammen, sind damit auch ein Versicherungsmodell, was trägt. Und nahezu alle dieser Voraussetzungen sind heute in Frage gestellt. Das beginnt beim Familienmodell, das beginnt bei der Frage, welche Rolle eine Frau beispielsweise spielen soll und ob eben nicht wie heute logisch und natürlich Frauen genauso wie Männer zum Erwerbseinkommen einer Familie beitragen. Es geht damit weiter, dass eben Beziehungen möglicherweise nicht ein ganzes Leben lang halten. Das spricht dafür, den Sozialstaat auch zu individualisieren. Das heißt, dass Frauen genauso wie Männer behandelt werden und es nicht spezielle Verhaltensformen gibt, die besonders privilegiert sind. Dann geht es weiter mit dem demografischen Wandel. Das heutige Modell ist aufgebaut auf viele Junge, die ein Leben lang einzahlen, damit dann die Rentnerinnen und Rentner davon profitieren können. Das dreht sich auch gerade, die Pyramide von der breiten Basis auf eine schmale Basis, in dem immer weniger Junge, immer mehr Alte zu unterstützen haben. Und es geht letztlich auch um die Frage, wie in einer digitalen, globalen Wirtschaft eben dieser Sozialstaat zu organisieren ist.
Sie haben als ersten Strang erwähnt, dass der Sozialstaat Frauen diskriminiert und Männer eher privilegiert. Könnten Sie das noch ausführen, inwiefern er das tut?
Ich denke, das ist relativ offensichtlich, wenn Sie sich einfach die Fakten ansehen, dass Altersarmut ist weiblich. Es ist so, dass die Gefahr, unter eine bestimmte Einkommensschwelle zu fallen, für Frauen größer ist als für Männer, vor allem wenn sie alleinerziehende Elternteile haben. Das trifft dann eben halt doch immer noch meistens die Frauen. Und von daher gesehen verstehe ich eigentlich überhaupt nicht, wieso gerade nicht auch Frauen viel, viel kritischer mit dem heutigen System umgehen und eben beispielsweise sagen, dass es viel klüger wäre, gerade auch um weibliche Biografien zu stärken, damit eben verschiedene Rollen über ein ganzes Leben auch nachhaltig wahrgenommen werden können, dass es eben Individualisierung braucht. Das heißt, Frauen müssen sozusagen nicht über ihre Männer ihre Ansprüche geltend machen oder über ihre Kinder, sondern ganz allgemein für sich selber, dass es ein Modell sein muss, das eben auch mit Brüchen oder Unterbrüchen in einer lebenslangen Erwerbsbiografie viel besser umgeht. Deshalb sollte es nicht so sein, dass sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, um beispielsweise im Alter dann eine Vollrente zu erhalten, bis hin zur Frage, wie eben wir umgehen in einer Welt, in der eigentlich ja gar niemand so richtig weiß, wo die Reise hingeht. Das sieht man jetzt mit Pandemie, mit Ukraine-Krieg, mit Inflation. Alles so große systemische Risiken, gegen die sie sich individuell eigentlich nicht versichern können. Und das sind in der Regel halt immer im heutigen Modell die sowieso schon Schwächeren noch einmal ganz besonders hart getroffen. Und deshalb denke ich, sollten wir ein Modell entwickeln, das für den 21. Jahrhundert typischen Normalfall ausgerichtet ist. Und das ist eben ein Fall, den wir nicht durch Bedingungen heute herbeireden können.
Was ist denn Ihre Definition eines bedingungslosen Grundeinkommens, das eben jetzt in die heutige Zeit passen würde?
Das ist eine gute Frage, weil ja ich ehrlicherweise und offenerweise sagen will, dass es sehr viele Modelle und auch sehr viele unterschiedliche Modelle zum Grundeinkommen gibt. Gerade in dem von Ihnen erwähnten Heft des Enorms, wenn Sie da durchblättern, dann sehen Sie, dass Sie da auch ganz unterschiedliche Erwartungen an ein Grundeinkommen wiedersehen werden und auch Gegnerinnen zum Worte kommen. In meiner Grundüberlegung ist ein bedingungsloses Grundeinkommen eben ein Transfer, eine Geldzahlung, die monatlich vom Staat an alle Personen, die in Deutschland wohnsitzberechtigt sind, ausbezahlt wird. Monat für Monat meinetwegen denselben Betrag. Da kann man dann verschiedene Modelle fragen, wie hoch soll das sein? Ich würde sagen, das muss abgewogen werden, indem ein vergleichsweise tiefes Grundeinkommen einen vergleichsweise hohen Anreiz bietet, dann noch selber etwas dazu zu leisten, und ein vergleichsweise tiefes Grundeinkommen kann auch mit vergleichsweise geringen Steuersätzen finanziert werden, was wiederum den Anreiz, selber was zu tun, erhöht. Demgegenüber gibt es andere, beispielsweise die Partei Die Linke, die deutlich höhere Erwartungen als ich äußern würde. Wenn sie höhere Grundeinkommen als erwarten, dann sinken die Anreize, dann noch individuell etwas mehr darüber eigene Leistung dazu zu verdienen, und es wird teurer für die Steuerzahlenden. Und das ist das Spannungsfeld. Und bei mir wird das von der Wiege bis zur Bahre, vom Säugling bis zum Greis, für alle gleichermaßen in gleicher Höhe ausbezahlt. Auch da gibt es Kontroversen, die sagen, ein Kind braucht nicht so viel Geld wie ein erwachsener Mensch. Ein Kind läuft sozusagen im Haushalt mit. Ob Sie ein oder zwei oder drei Kinder haben, Sie haben immer einen Kühlschrank. Und von daher gesehen muss nicht jedes Kind sozusagen für sich selber alles finanzieren, weil es schon die Familie hat und dort dann mitlaufen kann. Ich selber würde gerade, auch mit Blick auf das, was ich zu Beginn gesagt habe, darauf hinweisen, dass eben Kinder weit mehr als nur materielle Kosten verursachen. Es sind vor allem die immateriellen Kosten, die Zeitkosten, die vor allem auch wieder in unserer Gesellschaft halt primär von Frauen zu tragen ist. Und wer Kinder hat, weiß, dass dann eben gerade für Frauen das weit über die materiellen Kosten hinausgeht, was so das Kinder zu haben an Kosten verursacht. Und deshalb würde ich gerade sagen, weil wir eigentlich auch als Gesellschaft ja angewiesen sind, dass wir Kinder und Kindeskinder haben, die dann wiederum für uns sorgen, wenn wir älter werden, dass wir auch für Kinder genau dasselbe Grundeinkommen wie für Erwachsene auszahlen sollten. Und der letzte Punkt, Bedingungslosigkeit, noch einmal. Ich denke, heute weiß niemand, wie wir in 10, 20, 50 Jahren leben werden. Und deshalb sollten wir nicht heute Bedingungen stellen, die sich morgen schon als irreführend erweisen können. Beispielsweise Pandemie, da haben viele Menschen, Selbstständige, Kleinbetriebe, auch Angestellte, eigentlich alles richtig gemacht. Sie haben ein Kino gehabt, sie haben einen Friseursalon gehabt, einen Kosmetiksalon gehabt, sie haben Reisebüro gehabt, sie haben irgendwo eine Sportaktivität betrieben beruflich. Und dann von einem Tag auf den anderen haben die Bedingungen derart gewechselt, indem der Staat einen Lockdown verursacht hat oder angeordnet hat. Und ihre ganzen Bedingungen, die sie wunderbar erfüllt haben, erwiesen sich eben als nicht tragfähig. Und deshalb, je weniger Bedingungen, je mehr Flexibilität, umso besser schützen wir künftig Menschen vor diesen systemischen Risiken.
Sie haben vorhin angesprochen, dass einige Leute finden, dass es für Kinder kein bedingungsloses Grundeinkommen bräuchte. Das wiederum widerspricht ja auch einem jetzt schon laufenden Modell, das da Kindergeld heißt in Deutschland. Da wird ja auch für jedes Kind Kindergeld ausbezahlt. Kam mir nur als Gegenargument noch in den Sinn, dass man sagen kann, man macht das ja auch jetzt.
Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, weil genau das Kindergeld, was Sie ansprechen, ist ja genau mein Modell des bedingungslosen Grundeinkommens. Und das wird heute selbstverständlich und ohne Diskussion oder Zweifel oder Kritik richtigerweise an alle Kinder in derselben Höhe ausbezahlt. Und alle erwarten völlig zu Recht, dass mit diesem Kindergeld, diesem Grundeinkommen, das ohne Bedingung bezahlt wird, die einzige Bedingung ist, dass Sie ein Kind sind, eine jugendliche Person sind, ausbezahlt in der Erwartung, dass das eine Investition ist in diese Kinder, die die Gesellschaft in Vorkasse leistet und dass diese Kinder dann mit diesen Freiheiten, die sie dadurch erlangen, zur Schule gehen, sich ausbilden, Beruf erlernen, selbstständig werden, um in dieser Selbstständigkeit mit der in dieser Kindergeld geförderten Zeit dann Einkommen zu erwirtschaften, mit dem dann wiederum durch Besteuerung nachfolgende Generationen Kindergeld finanziert werden. Und dann plötzlich in dieser Philosophie des Förderns vor dem Fordern verlieren wir das Vertrauen, wenn sie aus Jugendlichen Erwachsene werden und sagen, jetzt wechseln die Spielregeln, jetzt müsst ihr zuerst fordern, bevor ihr gefördert werden. Und das, denke ich, zeigt eigentlich wunderbar dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen einer Gesellschaft in Kinder und deren künftige Fähigkeiten. Das sollten wir eigentlich auch an mittelalterliche bis hin auch zu im fortgeschrittenen Alter sich befindenden Personen aufrechterhalten. Gerade das Kindergeld ist ein Paradebeispiel, dass es funktioniert.
Ja, Sie sprechen einen interessanten Punkt an, der das Vertrauen angeht, dass wir Vertrauen haben sollten in uns als Gesellschaft, in jeden einzelnen Menschen einen Vertrauensvorschuss geben. Ich denke, bei dem Thema Grundeinkommen ist das ein Riesenthema, was man denn für ein Menschenbild hat. Ob man daran glaubt, dass, jetzt noch um einen Schritt weiter zu gehen, dass Menschen auch etwas leisten würden, wenn denn ihre Existenz gesichert ist. Wie ist denn Ihr Menschenbild, jetzt mal ganz allgemein gefragt, wenn es um Leistung geht und Arbeit?
Auch da bin ich sehr dankbar für die Frage, weil es mir eigentlich Gelegenheit gibt zu sagen, dass ich ein ganz nüchternes Menschenbild habe. Ich bin ja Ökonom und ich bin bekennender liberaler Ökonom, der davon ausgeht, dass Menschen nach ihrem persönlichen Glück streben und dass das die wichtigste Triebkraft menschlichen Tuns ist, dass Menschen versuchen, durch all das, was sie leisten oder auch nicht leisten wollen, ihre Situation materiell zu verbessern. Das ist ein sehr nüchternes Menschenbild. Und ich denke eben, dass wir genau aus dem Grunde erstens Menschen eine Grundversicherung bieten sollten gegen all die Entwicklungen, die sie als Mensch selber nicht verhindern können oder gegen die sie sich als einzelne Person nicht versichern können. Zweitens ist mein Menschenbild sehr nüchtern, dass ich sage, wie immer wir diesen Sozialstaat ausgestalten, wird es Menschen geben, die Missbrauch betreiben, die faul sind, die sich gegen gesellschaftliche Ziele setzen. Da will ich auch gar nicht enden. Was ich aber tun will, und das habe ich auch gedacht, als ich die verschiedenen Beiträge im Heft gelesen habe, die da auch zum Teil ja kritisch sind, dass dann gesagt wird, da kann es Missbrauch geben, beim Grundeinkommen kann es Leute geben, die dann die meinetwegen 1.000 oder 1.200 Euro nehmen und dann zufrieden sind und nichts mehr tun. Oder in einem anderen Artikel, das steht, das ist so eine Art, die Kapitalisten kaufen sich die Ruhe der Proletarier damit ein, damit die nicht aufmucken und zufrieden sind. Das kann alles richtig sein, ist aber heute nicht anders, by the way. Aber in meinem Fall, und das ist mein Menschenbild, ich würde alles daran setzen, dass wir keine Person, kein Kind, keinen Menschen verlieren, der eigentlich gerne mitmachen möchte, der bereit wäre, was zu leisten, der bereit wäre, auch für die Gesellschaft Gutes zu tun und das nicht kann, weil er oder sie nicht über die Mittel verfügt, um seine Fähigkeiten so einbringen zu können, wie er oder sie das gerne möchte und könnte. Und das ist mein Menschenbild. Ich will niemanden verlieren. Ich will immer und immer wieder Menschen eine Chance geben, aus eigener Kraft zurückzukommen und eben sich für sich selber die Situation zu verbessern und damit auch für die Gesellschaft nützlich zu machen. Und beispielsweise auch so etwas wie ehrenamtliche Tätigkeit im Alter, dass wir das ganz automatisch belohnen, wenn ältere Personen so in meinem Alter, aus welchen Gründen auch immer, sagen, ich mache noch etwas für im Kindergarten oder ich gehe zur Volkshochschule und gebe ohne großes Lohn oder Entgelt hier einen irgendwelchen Kurs über Ökonomie in meinem Fall, oder ich hüte die Kinder meiner Nachbarinnen, oder ich gebe irgendwie sonst, vielleicht auch für meine Altersgenossinnen, tue ich was Gutes, dass ich für die einkaufen gehe. Ich will das tun und benötige dazu sozusagen eine Grundversicherung, damit ich selber nicht jeden Tag damit kämpfen muss, persönlich überleben zu können ökonomisch. Ich habe so eine Art Grund-Urvertrauen, dass auch morgen für mich die ökonomische Situation noch gesichert ist, und das gibt mir die Kraft, beispielsweise ehrenamtlich als alter Mensch für andere ältere Menschen aktiv zu sein.
Sie haben ja auch vorhin gesagt, dass Sie keinen Menschen verlieren möchten, also so, dass jeder und jede mitgenommen ist. Nun ist ja ein Kritikpunkt an dem bedingungslosen Grundeinkommen, wenn denn jeder und jede die gleiche Höhe ausbezahlt bekäme, dass das eben nicht jeden Menschen einzeln mitnehmen würde, weil ja jeder und jede andere Ausgangsvoraussetzungen hat. Denken wir mal an jemanden, der körperlich erkrankt ist und besondere Bedürfnisse hat. Die Person würde ja dann genauso viel kriegen wie ein Mensch, der in körperlicher Kraft steht und einer Erwerbsarbeit nachgeht und vielleicht keine Kinder hat. Inwiefern wäre das denn jetzt auf einer moralischen Ebene gerecht, dass beide gleich viel bekommen?
Das sind alles ganz valable Überlegungen, die da anzustellen sind, die ich auch versuche, an vielen Beispielen immer wieder zu erläutern, dass das Grundsatzfragen sind, die eben sowieso in einer Gesellschaft zu klären sind. Dann sage ich zweitens, zum Guten wie zum Schlechten beim bedingungslosen Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen wird nicht alle Probleme lösen. Die Fälle, die Sie genannt haben, die gibt es heute, die wird es in meinem Modell geben, dass jemand spezielle Bedürfnisse hat. Der entscheidende Punkt vielleicht das schon vorneweg ist die Frage, was oder wie definieren wir eigentlich spezielle Bedürfnisse? Sind die nur körperlicher Art? Sind die physischer Art? Sind die teilhabemäßig ausgelegt? Also das ist schon mal eine ganz besonders schwierige Frage. Ich sage aber auch, das Grundeinkommen wird nicht das Paradies auf Erden für alle finanzieren können. In dem Sinne muss eine Gesellschaft immer abwägen, wie weit will sie sozialpolitisch Einzelfälle besonders behandeln. Das ist eine schwierige Frage, gebe ich Ihnen völlig recht. Und das bleibt auch bei meinem Grundeinkommen. Ich würde nur sagen, dass bei mir der Unterschied ist, dass sie es nicht beantragen müssen. Sie müssen keine speziellen Vorbedingungen erfüllen, um unterstützt zu werden. In dem Sinne müssen sie auch nicht nach irgendwelchen speziellen Bedürfnissen zwangsmäßig suchen, um zu rechtfertigen, dass sie sozialpolitisch schon ein ganzes Leben lang unterstützt werden. Und vielleicht der letzte Punkt, den Sie zu Recht ansprechen. Natürlich wird es so sein, dass in bestimmten Lebenssituationen ein Grundeinkommen nicht ausreicht, um alle Kosten, die vielleicht mit der alltäglichen Lebensführung einhergehen, abdecken zu können. Ich nehme jetzt mal ein plumpes Beispiel, aber es gibt 100.000 andere, dass jemand aus irgendeinem Grund einen Rollstuhl braucht, um sich irgendwie noch bewegen zu können und vielleicht eben dadurch auch bauliche Maßnahmen notwendig werden. Das sind alles wichtige Fragen, aber Sie sprechen nicht gegen einen Systemwechsel, sondern Sie sprechen dann dafür, diskutieren zu müssen, wie weit im Einzelfall möglicherweise eine über das Grundeinkommen hinausgehende sozialpolitische Unterstützung gerechtfertigt ist. Dort muss dann ein Antrag gestellt werden. Ich kann Sie aber beruhigen, dass diese Fälle weit, weit weniger häufig auftreten als gemeinhin erwartet. Das hat mich auch verblüfft, als ich mir die Zahlen angeguckt habe. Das ist zwar nicht ein total zu vernachlässigender Anteil der Bevölkerung, die beispielsweise Rollstühle benötigt, um sich zu bewegen können. Aber es ist jetzt nicht ein Punkt, der über Ja oder Nein eines generellen Systemwechsels entscheidend sein sollte.
Ja, im Moment ist ja der Fall tatsächlich, dass man für gewisse Sozialleistungen x Seiten, über 20 Seiten Anträge verstehen und auch ausfüllen muss und es dann immer diese Bedarfsprüfungen gibt. Alles ein riesengroßer bürokratischer Aufwand einerseits, der ja auch kostet, andererseits wahrscheinlich für viele Menschen auch eine enorme Belastung darstellt, sich auch immer wieder beweisen zu müssen in seiner finanziellen Bedürftigkeit. Insofern würde wahrscheinlich ein Grundeinkommen einfach diese Last auch von einem nehmen, diese Belastung, sich beweisen zu müssen.
Es wäre ein, und das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, den ich eben sehr stark als entscheidend für die Akzeptanz eines Sozialsystems erachte, nämlich Transparenz. Wie viel Bürokratie braucht es? Wie sehr sozusagen ist die Wahrscheinlichkeit des Missbrauchs, der Hinterziehung, der Umgehung von Tatbeständen, dass Sie bestimmte Sachverhalte nur auf dem Papier sozusagen dann festhalten wollen oder zum Schein sich so verhalten, aber in Wirklichkeit was ganz anderes vorhaben. Und je transparenter, je einfacher ein Modell, je stärker es nachvollziehbar ist für alle Beteiligten, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit dieser, sag ich mal, unnötigen und unsäglichen Verhaltensweisen, nur um an irgendwelche Unterstützung zu kommen, irgendwelchen Schein wahren zu wollen.
Sie sprechen gerade von Transparenz, so dass es die Menschen auch verstehen und auch annehmen können. Ich frage mich gerade, sind wir denn überhaupt bereit als Gesellschaft, ein bedingungsloses Grundeinkommen anzunehmen? Also ich denke da jetzt an die Schweiz, die ja mit der Volksinitiative gescheitert ist, an dieser Idee. Wie schätzen Sie das ein? Wo stehen wir da?
Ich denke, dass sozusagen Mosaikstein für Mosaikstein sich das Ganze mehr und mehr zu einem Bild verdichtet, das in Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens geht. Gerade auch jetzt die neueste Entwicklung eines Bürgergeldes, das ja ab nächstem Jahr dann sozusagen alle sozialpolitischen Maßnahmen auch bündeln soll, das geht in die richtige Richtung, dass eben dort versucht wird, Einfachheit herzustellen. Es wird weiter zwangsläufig gehen, beispielsweise bei der Rente, dass dieses System, wie wir es heute in Deutschland haben, bei dem eigentlich von der Idee her die sozialen Versicherungssysteme aus Lohnabgaben finanziert werden und Das ist ja längst nicht mehr der Realität entsprechend. Mittlerweile rund ein Drittel der Finanzierung der sozialen Versicherungen kommt bereits aus allgemeinen Steuermitteln. Und dass man das zunehmend auch so weiterentwickelt und sagt, eigentlich ist es ein Unsinn, wie wir das heute machen, dass der Mensch, der mit seinen Händen etwas herstellt, der muss neben den Steuern noch die Sozialversicherungsabgaben bezahlen. Der Roboter, der ihm möglicherweise sogar den Job wegnimmt, der zahlt keine Lohnabgaben in die Sozialversicherungssysteme. Dass das nicht sozusagen nachhaltig so aufrechterhalten werden kann, das wird man jedes Jahr mit dem Wandel, mit dem strukturellen Wandel Richtung Digitalisierungswirtschaft stärker merken. Oder vielleicht eben ein letzter Punkt, dass eben die Art und Weise, wie wir zusammenleben, mit mehr Individualität, mehr Diversität, mehr Mobilität, auch mehr beruflicher Mobilität, vielleicht auch mit der Frage, wie wir uns ein ganzes, Gottlob, immer länger werdendes Leben beispielsweise weiterbilden, wann wir uns die Auszeiten nehmen können, um uns weiterzubilden. Das sind alles so kleine Schrittchen, kleine Steinchen in diesem sichtbar werdenden Mosaik, dass es in diese Richtung gehen wird. Und ich denke, das ist für eine große Volkswirtschaft wie Deutschland auch der sehr wahrscheinlich pragmatische Schritt, dass mein Modell, das sozusagen einen Big Bang auf einen Schlag von einem alten System, was Bismarck geschaffen hat, auf ein neues System für das 21. Jahrhundert umzusteigen, dass das vielleicht ein zu revolutionärer Sprung wäre und dass man lieber kleine Trippelschrittchen nimmt, das ist vielleicht der dann am Ende Weg, der zu einem bedingungslosen Grundeinkommensmodell führen wird.
Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir diesen Schritt oder all diese kleinen Schritte schon gemacht hätten und ein bedingungsloses Grundeinkommen umgesetzt haben, ich habe mich da noch gefragt, wie stellen Sie sich das vor? Ich meine, wir haben ja jetzt schon, Deutschland hat einen vergleichsweise großen Niedriglohnsektor. Und ja, wir haben den Mindestlohn, aber wie stellen Sie sich vor, wie sich das dann verhalten würde? Also wenn dann, ich meine, wir haben jetzt auch Inflation, alles wird teurer. Sagen wir, die Löhne werden nicht höher. Müssten wir nicht vielleicht ansetzen, dass einfach viele Arbeiten viel besser entlohnt werden müssten? Also ein bedingungsloses Grundeinkommen würde ja diesen Spalt nicht auflösen.
Nein, aber das sind jetzt genau die spannenden Kernfragen. Und da denke ich, wird uns jetzt die Zeit fehlen, alles bis ins Detail zu erörtern. Aber Sie sprechen eigentlich genau das an, was mir auch am Herzen liegt. Ich beginne mal mit dem Niedriglohnsektor, den Sie erwähnt haben. Und Sie haben richtigerweise gesagt, Deutschland hat vergleichsweise einen riesigen Niedriglohnsektor. Und das zeigt doch schon, dass wir auf eine industrialisierte Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts setzen, wo eben Menschen Dinge erledigen, die in jedem anderen Land Europas mittlerweile bereits Maschinen oder Roboter oder Automaten erledigen. Wenn Sie das jetzt übertrieben finden, gehen Sie mal in der Schweiz einkaufen und Sie werden sehen, dass dort in den großen Supermärkten vielleicht noch eine, maximal zwei, drei Kassen durch Menschen bedient werden. Und wenn Sie das in Deutschland machen, dann werden Sie sehen, dass irgendwo verschämt in einer Ecke vielleicht ein paar Selbstauscheck-Automaten stehen und sonst 10, 12, 15 Kassen, an denen noch Menschen sitzen. Das heißt, wir erledigen, und das tut mir so weh, und ich finde es auch ökonomisch einen unglücklichen Weg, wir lassen noch Menschen mit Händen oder körperlich arbeiten für Dinge, für die es längstens Maschinen gibt, um damit einen großen Niedriglohnsektor zu finanzieren und den Schein zu wahren, dass man nur über Selbstarbeit sozusagen berechtigt ist, auch irgendwo sozialpolitische Unterstützung, wenn es dann notwendig wird, zu erhalten. Und ich würde eben genau sagen, die Digitalisierung wird uns ermöglichen, das ist eine historische Chance, die wir auch wahrnehmen werden, wir machen es nur viel, viel zu langsam, dass wir weniger arbeiten müssen im Niedriglohnsektor, dass wir dort, wo es Roboter gibt, die standardisierte Tätigkeiten übernehmen, gar keine Menschen mehr benötigen. Das passt wunderbar zu einem demografischen Wandel, der ja immer weniger Jüngere nachrücken lässt. Das passt wunderbar zur Frage, wohin wir uns als Gesellschaft entwickeln, nämlich, dass wir eben dann dafür in neue Jobs schaffen, in Tätigkeiten, die sich nicht so schnell automatisieren lassen, die dafür, dann haben Sie den zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, viel, viel besser bezahlen, Stichwort Pflege. Pflege ist sicher eine Tätigkeit, da würde ich sagen, sprechen viele ökonomische und ganz sicher viele soziale, menschliche Gründe dafür, dass das noch durch Menschen und nicht Roboter ausgeführt wird. Beispielsweise älteren Menschen beim Essen zu helfen, ist sehr wahrscheinlich angenehmer und auch ökonomisch sinnvoller, das durch andere Menschen zu tun, anstatt durch Essroboter. Aber dann müssen sie diese Menschen besser bezahlen. Und genau das will ich ja, weil, und jetzt kommt der Schlusspunkt, dass eben beim Grundeinkommen, anders als heute, die Menschen auch Nein sagen können, wenn sie schlecht entlöhnt werden. Und dass eben die Menschen dadurch viel mehr Marktmacht hätten, zu sagen, wenn mir das nicht passt, was du mir an Lohn bietest, dann muss ich nicht zwangsläufig zu dir arbeiten kommen. Das heißt, ich erwarte auch, dass für bestimmte Berufe durchaus die Löhne ansteigen. Damit wird vielleicht Pflege teurer. Und jetzt kommt der Clou des Ganzen. Vielleicht wird es dann eben attraktiver, auch als ältere Menschen in einer Alters-WG zusammenzuwohnen, um gewisse Kosten zu sparen und vielleicht sich gegenseitig zu helfen. Also wir werden ganz anders wohnen, wir werden ganz anders leben. Das wird auch die Bauwirtschaft, das wird viele Dinge verändern. Und genau das, denke ich, ist eben der Wandel, den wir mitmachen sollen, der technologisch möglich ist, der vielleicht auch gesellschaftlich gewünscht wird, der auch ökonomisch Sinn macht und den wir heute nicht gehen wollen, weil wir sagen, wir müssen diesen alten Sozialstaat irgendwie am Leben erhalten, obschon er überhaupt nicht mehr zum 21. Jahrhundert passt.
Ich habe noch eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen grob schlachtig gedacht und vielleicht habe ich einen Knoten im Kopf. Aber wir sprechen ja jetzt auch von diesem demografischen Wandel, dass wir sagen, es kommen weniger junge Menschen nach. Und das ist ja schon jetzt so, dass es nicht reicht, die ganzen Renten zu finanzieren dadurch. Und jetzt habe ich das so übertragen gedacht für das bedingungslose Grundeinkommen. Das müsste ja trotzdem erwirtschaftet werden. Wenn wir aber trotzdem immer weniger junge Menschen sind, oder was heißt jung, aber Menschen, die wirtschaftlich erwerbstätiges Alter haben, was auch immer das heißt, dann haben wir doch dasselbe Problem, dass wir das nicht finanziert bekommen.
Genau aus dem Grunde, das war der Fehler, der damals meine Landsleute in der Schweiz bei der Volksabstimmung gemacht haben, dass sie sich über genau diese Frage viel zu wenig Gedanken gemacht haben, was es dann den Gegnerinnen der Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen viel zu einfach gemacht hat, zu sagen, das ist überhaupt nicht finanzierbar. Und deshalb habe ich als Lehre daraus praktisch die Hälfte meiner sozusagen Seiten gefüllt durch die Darstellung eines Steuersystemmodells, das genau Ihre Frage Rechnung trägt und das im Kern zusammengefasst sagt, wir dürfen nicht, so wie das heute der Fall ist, einseitig die Sozialversicherungen, den Sozialstaat über Löhne finanzieren, die wir besteuern, weil sonst im Prinzip auch die Lohnkosten steigen und damit gerade Arbeit an vielen Dingen erst recht keine Chance mehr hat gegenüber digitalen Lösungen, sondern wir müssen im Prinzip die Wertschöpfung besteuern. Und zwar unabhängig, wer, wann, wie, wo Geld verdient, an der Quelle, wo Werte geschaffen wird, mit demselben Steuersatz diese geschaffenen Werte besteuern. Das heißt konkret, ob jetzt ein Mensch an der Kasse sitzt oder ein Automat, wenn dort eine Wertschöpfung geschaffen wird, wird diese Wertschöpfung mit demselben Steuersatz besteuert. Wertschöpfung heißt, überall dort, wo sozusagen jetzt marxistisch fast gesprochen, ein Mehrwert entsteht durch Produktion, sei das aber industriell, sei es eine Dienstleistung, sei es jemand, der ein Lied singt oder auf Influencer in macht im Internet, sobald dort Einkommen entsteht, sobald dort Geld an Menschen fließt, muss dieses Geld vom Ort, wo das Geld ausbezahlt wird, an der Quelle mit einem identischen Steuersatz belastet werden. Dann können sich nämlich auch, und das ist die gute Nachricht für die meisten Hörerinnen und Hörer, dann können sie auch die Steuererklärung sparen, weil sozusagen die Steuererklärung geschieht schon anstelle, am Ort des Geschehens, wo Werte geschaffen werden und wird dort sozusagen das Geld in die Sozialversicherungskassen abgeführt. Sie kriegen ihr Gehalt schon netto, ohne Steuern und ohne Sozialversicherungsbeiträge noch davon abziehen lassen zu müssen.
Okay, dann habe ich das jetzt, glaube ich, etwas besser verstanden. Als Abschluss würde ich Sie gerne noch fragen, weil Sie haben jetzt auch den digitalen Raum als Wertschöpfungsort angesprochen. Das wiederum kennt ja keine nationalen Grenzen und auch mit der Vorstellung eines bedingungslosen Grundeinkommens jetzt allein in Deutschland stellen sich mir viele weitere Fragen, also wie das dann international funktionieren sollte. Läuft das darauf hinaus, dass Sie plädieren dafür, dass wir eigentlich EU-weit ein bedingungsloses Grundeinkommen bräuchten?
Nein, das würde meine Vorstellungskraft und auch meine sozusagen Bereitschaft dafür zu kämpfen bei weitem übersteigen. Schon alleine, das zeigt ja die Reaktion auch in der Öffentlichkeit, die Kritik, die einem bedingungslosen Grundeinkommen bei der Einführung in Deutschland entgegenschlägt, ist schon, sage ich mal, stark genug. Und wenn wir das europaweit machen würden, dann würde ich sagen, vergessen Sie es, das werde ich nicht mehr erleben, dass das auch nur ansatzweise möglich sein wird. Wir schaffen es ja nicht mal in Europa, so etwas wie eine Transferunion, wie auch immer die geartet sein würde, auf die Beine zu stellen. Das halte ich für absolut illusorisch. Und ich glaube, da würden wir uns am falschen Ort engagieren und damit Kraft verlieren für Dinge, die an sich sonst in nationaler Dimension durchaus möglich wären. Und Sie haben ja völlig recht, es ist viele Fragen sind zu stellen und werfen, sind zu beantworten. Sie haben eines vielleicht angedeutet mit Einwanderung, was passiert mit Menschen wie mir, die aus der Schweiz nach Deutschland kommen. Das ist aber auch hier, das ist nicht eine ausschließliche Frage, die Sie jetzt dem Grundeinkommensmodell stellen müssen. Das ist eine ganz grundsätzliche Frage, wie wir in Europa in Zukunft mit Menschen umgehen, die von anderen europäischen Ländern beispielsweise nach Deutschland einwandern. Und da habe ich ja versucht, Antworten zu entwickeln und zu sagen, ich verstehe, dass das nicht vom ersten Tag an dann das Grundeinkommen geben kann, weil sonst würden sozusagen alle nach Deutschland kommen, hier das Grundeinkommen abholen und damit vielleicht zum Teil sogar deutlich besser leben als andernorts. Also habe ich gesagt, gibt es so eine Art Anwartschaft? Sie müssen ein paar Jahre in Deutschland gelebt haben und würden sukzessive dann Grundeinkommen beziehen können. Viel sage ich mal, schwieriger fand ich die Frage zu beantworten, was passiert, wenn Sie ein paar Jahre in Deutschland gelebt haben, so wie ich jetzt, und dann sagen Sie, jetzt gehe ich aber irgendwo aus Deutschland weg, kriege ich dann das Grundeinkommen auch noch, wenn ich mit 50 Jahren bereits wieder in die Schweiz zurückkehren würde, kriege ich dann auch bis zum Lebensende mein Grundeinkommen. Auch da habe ich gesagt, müsste man so an Lösungen denken, dass sie vielleicht 30 Jahre in Deutschland steuerpflichtig waren und einbezahlt haben, bevor sie dann wiederum auch im Alter oder nach einer Auswanderung aus Deutschland das Grundeinkommen kriegen. Es gibt viele, viele spannende, wichtige, schwierige Fragen, aber noch einmal genau dieselben Fragen, wenn Sie ehrlich sind, müssen Sie auch beim heutigen Modell stellen. Genau dieselben Fragen, die haben eher mit Ausländerinnenrecht zu tun, die haben mit Integrationsrecht zu tun, die haben mit Zuwanderungsrecht zu tun, die haben mit der Frage zu tun, wie gehen sie mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen um. Das sind alles Fragen, die werden jetzt beim Grundeinkommen so kritisch auf den Tisch gelegt und dann wird sozusagen gesagt, wenn ihr die nicht beantworten könnt, dann sieht man, wie schwach euer Modell ist. Aber wenn ich euch, wenn ich den Vertreterinnen des heutigen Modells diese Fragen stellen werde, dann werden sie sehen, haben die genauso mit guten Antworten zu kämpfen.
Ja, absolut. Ich denke, es ist vielleicht dann nur nicht ganz so bedingungslos, wie vielleicht der Name verrät oder impliziert, wenn es dann verständlicherweise eben in bestimmten Fällen doch an ein paar Bedingungen geknüpft ist, wie Sie eben auch meinten, vielleicht müsste man das dann lösen über 30 Jahre Steuer einzahlen oder wie auch immer. Aber ich denke, uns läuft die Zeit davon. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen, was eigentlich alles dafür spricht und was gut daran ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gern geschehen, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch, danke sehr.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Good Impact. Wenn du noch mehr konstruktive Recherchen lesen möchtest, dann hol dir jetzt ein Good Impact Abo. Damit machst du unsere unabhängige Arbeit überhaupt erst möglich. Und diesen Podcast liken, weiterempfehlen und teilen. Vielen Dank.